Jagoda Marinic ist Schriftstellerin, Kulturjournalistin, Essayistin und Kind kroatischer Gastarbeiter aus Dalmatien. Sie ist, wie man früher sagte, bekannt aus Pressefunk und Fernsehen und Trägerin zahlreicher Literaturpreise. Außerdem leitet sie seit 2023 das internationale Literaturfestival Heidelberg. In dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, lernen wir mit ihr, wie man eine offene, plurale Gesellschaft gestalten kann und trotz einer manchmal ernüchternden Gegenwart den Mut für Veränderung behält. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dudkin.
Liebe Jagoda, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja immer biografisch an. Wie bist du Schriftstellerin geworden? Hast du das irgendwann beschlossen? War das Zufall, Bestimmung? Warst du das schon als Kind? Wurdest du dazu gemacht?
Ich wurde Schriftstellerin durchs Schreiben und ich halte das immer noch für den schönsten, romantisierbaren Weg. Also ich habe wirklich, seit ich schreiben konnte, geschrieben als Kind und in der 5. Klasse dann angefangen, 3 Gattungen Tagebücher zu führen und so. Also für Dinge, die ich im Fernsehen sah, für Dinge, die ich in der Zeitung las, für Dinge, die ich in der Schule erlebte, für Dinge, die ich in der Freizeit erlebte. Also ich glaube, ich hatte schon so mein eigenes Zeitungswesen entwickelt. Und dann fing ich eigentlich so in der 7. an, Geschichten zu schreiben, aber Fantasy, apropos Fantasiemuskel, richtig Fantasy-Geschichten. Und ja, ich würde sagen, ich habe einfach geschrieben und wurde irgendwann entdeckt.
Das heißt, dumm gefragt, du hast gar nicht, oder was hast du studiert? Gab es dann doch dann sozusagen, hat sich dein Interesse auch hat sich das intellektuell vertieft?
Also ich habe gerne gelesen und deswegen habe ich dann auch gerne Germanistik studiert, Politikwissenschaft, Amerikanistik, amerikanische Literatur vor allem, aber auch englische. Und ja, ich habe auch die wissenschaftliche Seite der Literatur geliebt, aber als ich dann so obsessiv schrieb, also je mehr ich in die Wissenschaft ging, desto obsessiver schrieb ich das andere und brauchte ich mehr Gegenwelt, interessanterweise. Und also ich mag sowohl das Reden über Bücher, aber ich mochte dann noch mehr eben, dass die Welt, in der sie entsteht, in der Literatur entsteht.
Ich habe dich ja eben angeteasert mit bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen, weil du ja eine sehr starke mediale Präsenz hast als Podcast-Host, als Moderatorin, als Journalistin mit einer Kolumne, einer Prominenten. Aber dein Anfang ist ja stark auch in der künstlerischen Literatur, in der hochambitionierten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, verschiedene Preise. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du schon früher als Kind 3 verschiedene Tagebücher geführt hast für sozusagen verschiedene thematische Sujets. Und mich würde schon interessieren, wie du diese verschiedenen Seelen oder Aspekte in Einklang bringst, oder vielleicht sind es für dich gar nicht verschiedene Seelen, aber das sind ja schon sehr unterschiedliche Zugänge. Auf der einen Seite so ein literarisches Schreiben und auf der anderen Seite ein sehr publikumswirksames mediales Präsentsein.
Also erstens weiß ich gar nicht, ob ich sie in Einklang bringe oder ob ich nicht in Dissonanz harmonisch mit mir leben gelernt habe. Und ich glaube nicht, dass ich es in Einklang bringe, sondern im Gegenteil, dass ich durch die Reibung, die das erzeugt, sehr viel lerne und das mich wiederum inspiriert, stimuliert, irgendwie auch treibt. Gerade, dass ich die Welten, die ich liebe, gar nicht gut zusammenkriege, dass ich vom Gehen die eine immer auch gleich den Hunger nach der anderen wiederkriege. Oder also dass eigentlich durch das Wechseln verschiedener Milieus, durch die Wechsel, die dann dadurch mit mir passieren, durch die Wahrnehmungsverschiebungen letztlich für mich sehr viel Auskunft über die Welt möglich wird. Und das wiederum inspiriert mein Schreiben, was ich dann mag. Also, dass ich gerade durch das Gehen von A zu B zu C und es nicht so gut in Einklang kriegen kann, sondern man sich fragt, wie funktioniert die Welt denn hier? Warum ist sie hier so? Wie ticken denn die? Und wo passe ich eigentlich in diesem ganzen Gefälle rein? Ist für mich so eine konstante Reibung, die ich auch irgendwie spannend finde. Und ich würde schon sagen, dass mir manche natürlicher fallen. Also das, was man zuerst gemacht hat, ist vielleicht das, wo man am ehesten, so wie David Foster Wallace sagt, da bist du Fisch im Wasser. Also wenn ich jetzt mit Leuten bin, die künstlerisch arbeiten, da habe ich vielleicht am ehesten das Gefühl, warum können nicht alle so sein? Und gleichzeitig weiß ich ja, dass nicht alle so sind und möchte diese Reibung. Plus, dass ich letztlich, du hast ja gerade gesagt, meine Eltern sind Einwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, kroatische Einwanderer. Dort herrscht kein so Künstlerbild wie in Deutschland, dieser Spitzweg. Künstler sind da, würde ich sagen, hochprovokative Akteure, haben unter Tito im ehemaligen Jugoslawien eine sehr avantgardistische, rebellische, aber koexistierende Art gefunden, mit politischem Unrecht umzugehen, sich damit zu beschäftigen, aber künstlerisch provokativ zu bleiben, was mich immer fasziniert hat. Umgekehrt habe ich viele lateinamerikanische Freunde und da war es sehr, sehr üblich, dass Autoren Kulturdiplomaten waren. Mario Vargas Llosa wollte mal Präsident von seinem Land werden. Also diese deutsche Idee, dass gerade wenn ich künstlerisch bin, habe ich der Welt nichts zu sagen, sondern bin sozusagen das Plus der Bürgerlichen, das habe ich nicht so als Bild. Daher ist für mich eigentlich doch vielleicht ein Einklang. Also um einen ganz langen Weg zu gehen, zu sagen, vielleicht ist es doch ein Einklang.
Ja, Frankreich wäre ja auch so ein Land, wo dieser öffentliche Intellektuelle oder die öffentliche Intellektuelle auch so ein Idealbild ist, was ganz anders ist als das in Deutschland.
Ja, öffentliche Intellektuelle ist halt auch schon wieder so ein großer Begriff aus der angelsächsischen Welt. Die Kroaten haben es oft so, wir sind halt ne, so die nicht parlamentarische Opposition. Also ich mag, wenn Künstler das Bestehende so ein bisschen in Frage zu stellen wissen.
Mich würde, jetzt hast du sie schon angesprochen, ein bisschen, als ich mir angeguckt habe, wer sozusagen, welche Hauptrollen in deinem Roman vorkommen, dachte ich irgendwie als ersten Impuls direkt, okay, quasi du hast eine Migrationsgeschichte, die ist kurz skizziert und in den Romanen, die Figuren der Romane, spiegelt sich die auch wieder und könnte irgendwie autobiografisch sein, aber genau das ist vielleicht auch ein Trugschluss und sozusagen daher die Frage, wo kommt die Inspiration deiner Figuren her in den Romanen? Sind das Menschen, denen du begegnest? Sind das Gefühle? Oder ist es ganz quasi noch komplizierter oder weniger komplex?
Es ist viel weniger komplex. Also ich würde sagen, meine ersten Geschichten, mein Erzählungsband bei Surkamp, eigentlich ein Heiratsantrag, da gibt es ganz wenig Hinweis darauf überhaupt, dass ich eine Einwanderungsgeschichte habe. Es geht fast immer um Situatives, Beobachtungen, Miniaturen zwischen Menschen, kleine Momente. Ich glaube tatsächlich, dass erzählerisch die kleinen Beobachtungen zwischen Menschen für mich viel größer sind. Also wenn man jetzt Julio Cortázar vergleicht und Mario Vargas Llosa, hat mich immer Julio Cortázar mehr interessiert, der halt so jazziger beobachtet und geschrieben hat und letztlich in so einen emotionalen Fluss kam, der uns im Alltag viel mehr treibt als die großen Handlungen, die wir so erzählen und die wir immer für Romane gehalten haben. Dass dann später in Deutschland so diese Migrationsbrille drauf kam oder dass dann manche Kritiker sagen, man merkt ihren Geschichten ja gar nicht an, dass sie eingewandert ist. Da sagte ich, ach, wie enttäuschend. Also, dass wir gar nicht entlang der politischen Debatte unsere Geschichten denken müssen, und dass sie manchmal von anderen kreiert werden. Also ich schreibe halt über Welten, die ich kenne. Ich kenne eben andere europäische Länder. Natürlich finden die in meinen Büchern statt. Aber ich schreibe eigentlich nichts historisch-soziologisch-politischer Realitätsromane, sodass man sagen müsste, das wäre jetzt wichtig. Ich glaube, diese Migrationsbrille bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte war auch eine Art, mit den Büchern gar nicht umgehen zu müssen und ganz schnell damit fertig zu werden. Du kommst halt dann auf ein Event und jeder fragt dich letztlich die deutsche Migrationspolitik ab, obwohl du eigentlich Romane geschrieben hast über dein menschliches Dasein und das menschliche Dasein der anderen, die du siehst und die Mysterien, die du so entdeckst im Alltag. Und ich glaube nicht, dass uns die Debattenlogik so sehr hilft, um diese Bücher zu verstehen. Aber umgekehrt, die Debattenlogik manchmal verhindert, dass die Bücher eine breite Leserschaft gewinnen.
Ich würde die Brille doch noch mal kurz auflassen, vielleicht weil ich sie auch so gelernt habe als Feuilletonleser. Aber noch verknüpfen mit einem Punkt, der vielleicht spannend ist. Restaurant Dalmatia, einer deiner frühen Bücher, wo es ja schon um Migrationsgeschichte geht, ist 2013 erschienen und dann ja nochmal als Neuauflage 2024. Und dazwischen liegt ja die sogenannte Flüchtlingskrise. Und mich würde interessieren, ob das durch diesen Kontext ein anderes Buch geworden ist oder was passiert, wenn man sozusagen nach 10 Jahren, wo gesellschaftlich viel passiert ist, wo sich auch eine Stimmung geändert hat, oder polarisiert hat. Und dann legt man so ein Buch neu auf. Wird das anders rezipiert? Ist es für einen selber ein anderes Buch? Ist es davon unabhängig von dem, was gesellschaftlich passiert ist? Vielleicht ist es so eine Migrationsbrillenprojektion von mir. Ne, das muss jetzt ja ein anderes Buch sein und sich ganz anders anfühlen. Aber vielleicht ist es doch, keine Ahnung, vielleicht war es ja auch eine bewusste Entscheidung, das nochmal aufzulegen.
Also Restaurant Dalmatia habe ich geschrieben, nachdem ich länger auch in den USA war. Und dann habe ich Junot Diaz kennengelernt und das wundersame Leben des Oscar Wao gelesen. Und er hat damals immer gesagt, dass lustigerweise so Americans lieben es, wenn du ein Buch hast über Elfen. And they have no problem having half a book in Elvish, but goddamn, we do 10 words Spanish. Ne, so, also dieses so, wie findet, also ich habe auch Die Namenlose, war mein erster Roman, da war auch keinerlei Soziologie oder geografische oder so Verortung. Ich habe, glaube ich, auch immer, weil es gar keine Tradition in Deutschland gab, Migration selbstverständlich in Büchern zu erzählen, einfach dazu tendiert, unbewusst das wegzulassen. Ich habe mich dann einfach auf die Geschichten der Menschen fokussiert, auf die Gefühle. Und als ich in den USA war, habe ich ein Stück weit gelernt, so, okay, das gibt ja einen Grund vielleicht, warum die Geschichten so wenig Kontext kriegen. Vielleicht denke ich, diese Welt versteht sie gar nicht. Oder meine Geschichten werden mir selber zu schwerfällig, weil ich meine, viel zu viel erklären zu müssen. Und als dann Restaurant Dalmatia kam, es war eigentlich die Idee wie bei Cheers. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennt, du sicher nicht, aber du vielleicht. Das war halt so ein Pub, in dem sich immer alle aus der Nachbarschaft trafen und sich alles vom Tag erzählt haben. Das war so der Vorläufer von Friends, würde ich fast sagen, Cheers. Und ich war dann in Berlin, nachdem ich in New York war, und habe ein Restaurant gefunden von einer Kroatin, die vielleicht mit mir verwandt ist. Wir haben das nie geklärt. Also sie beansprucht eine Verwandtschaft. Und ich bin aber immer in ihr Restaurant gegangen und da kamen eben alle Leute aus dem Wedding, so in ihren Kiez. Und ich sagte, was für eine schöne Art, eigentlich Berlin zu erzählen, vom SPD-Ortsverein bis zu den Migranten, bis zu der Ex-U-Community, bis zum Basketballclub, Fußballclub, die alle zu ihr Essen kamen. Und das fand ich so eine ganz schöne Art, das zu erzählen, habe aber gleichzeitig über diese Einwanderergeneration, die sie war, die Gastarbeiter, geschrieben. Und trotzdem war damals eher so, dass ich dachte, irgendwie ist gar nicht so die Generation da, die später kam, die das auch beansprucht, dass das Stoff ist. Also es gab so einen wohlwollenden, feuilletonistischen Blick, so Restaurant Dalmatia ist ein Denkmal für die Gastarbeiter. Aber eigentlich will man mit seiner Kunst keine Denkmäler machen. Also insofern war ich so, warum wird es nicht viszeraler rezipiert? Und ich glaube, das kam dann erst so mit der nächsten wütenderen Generation, die sich auch im Literaturbetrieb so Platz geschaffen hat, die ihre Geschichten angefangen hat zu erzählen. Und dass jetzt eher, würde ich sagen, da eine andere Empathie da ist als damals so. Also Michel Friedmann hat ja das Vorwort geschrieben, es sei irgendwie vielleicht zu früh auch gewesen, dieses Buch. Ich weiß nicht, zu früh für wen, für mich ja nicht, aber für manche andere. Ich glaube, es hat sich eher im positiven Sinn da was geöffnet, was man heute ja gar nicht erzählt, aber es ist einfach eine Generation jetzt da, zweite und dritte, die viel lauter, greller mehr will und die, glaube ich, auch beansprucht, solche Geschichten anders zu lesen, wahrzunehmen, ihren Platz zu kriegen.
Du hast gerade gesagt, zu früh für wen? Und das Wen war für mich eine Frage oder ist eigentlich immer eine Frage, wenn wir mit Schriftstellerinnen sprechen. Für wen schreibst du? Hat sich das auch verändert? Wir haben vorhin so vielleicht irgendwie einen Wechsel bemerkt, wenn man sich anguckt, sozusagen dein Gesamtwerk, irgendwann fängst du an, mehr Sachbücher, vielleicht neutralere Themen sozusagen zu besprechen, nicht in Romanform. Hat das was mit dem Für wen zu tun? Hat auch so eine Neuauflage mit dem Für wen zu tun? Oder sagst du, was ja auch viele machen, ich schreibe vielleicht ohne quasi Publikumsintention, ich habe da gar nicht so ein starkes Für wen im Hinterkopf.
Siehst du, deswegen mag ich einfach schon doch diese heutige welche Welten. So eine Welt stellen sie dir halt nicht in diesen Funk und Fernsehen oft.
Welche Frage?
Das ist eine ganz schöne Frage, weil sie mich ganz an meine Anfänge bringt. Als ich bei Surkamp entdeckt wurde, bin ich mit meinem damaligen Lektor Rainer Weiß mal in die Schweiz zu den Solothurner Literaturtagen und habe da Peter Bixel getroffen. Und abends, ich glaube, unser Lektor war eingeschlafen am Tisch, haben wir uns dann noch unterhalten. Und dann ich wollte damals nicht veröffentlichen. Ich habe so mit denen schon Kontakt gehabt und die wollten meine Bücher und meine Geschichten. Und ich war dann so, nee, ich bin viel zu jung. Das war ja auch noch nicht so wie heute, dass man quasi auch je mit Insta-Präsenz deine Buchverträge kriegst, sondern letztlich waren Autoren wirklich ältere Menschen. Und junger Autor war man so ab 50. Und ich war so, nee, ich bin voll jung, was soll ich denn der Welt erzählen? Und der Bixel, da kannte meine Geschichten und da sagte er, ja, aber du erinnerst mich da, also ich erinnere ihn an mich. Und dann sagte er immer, für wen schreibst du? Und dann habe ich ja gesagt, ja, für niemand. Und dann hat er gesagt, er glaube keinem Autor, der für niemand schreibt. Und er würde mir eher glauben, wenn ich es unter Pseudonym veröffentliche, als wenn ich ertrage, dass es einfach in der Schublade bleibt. Und deswegen, das ist, glaube ich, so ein innerer Kampf. Wir sagen uns manchmal während des Schreibens, dass da niemand ist, aber ohne das Bedürfnis zu kommunizieren, was auch immer dann das Gegenüber ist, würdest du das ja nicht artikulieren. Oder würde das nicht so aus dir herauskommen? Und Peter Bixler hat damals gesagt, also ich schreibe für Rainer. Ne, so, der halt so neben uns schlief. Und das hat damals, glaube ich, gestimmt. Also am Ende ist es auch so der Erstleser, dem man vertraut, der das irgendwie liebt und der dir das Gefühl gibt, in diesem Meer an Büchern ist deins doch noch irgendwie so ein, so ein Tropfen, der fehlt. Komisch, ne? Und ich denke, dass, wenn ihr sagt, Essay, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir leben halt in so einer Zeit, wo ich mich manchmal auch frage, wer braucht das? Wer fehlt mir, der Mensch oder das Gegenüber oder der Erstleser oder der Erstlektor, der mir das Gefühl gibt, dieser Tropfen wird gerade gebraucht? Ich habe den Eindruck, dass so vieles, was nicht eben in diesen medialen Verwertungslogiken stattfindet, dann einfach so wirklich gerade, bumm, ne, so irgendwie wie in so einen Gulli reinfällt und Menschen ewig was machen. Und vielleicht war mir das früher egal. Inzwischen ist es mir nicht egal, weil ich so denke, so immer solipsistisch dann da zu sitzen. Also diese Öffentlichkeiten fehlen, in denen sowas stattfinden kann. Und das umgekehrt mit derselben Dynamik, mit der eben Essay-Themen, Sachbuchthemen, ich meine, wir sind auf einer Republika gerade, wo das ja Thema ist, aber die Wucht, mit der diese Sprechlogik alle anderen Erkenntnisräume des Lebens gerade verdrängt hat im öffentlichen Raum, die finde ich schwierig und vielleicht finde ich gerade als Künstlerin nicht so richtig die Kraft oder den Mut zu sagen, es ist egal oder ich habe auch manchmal so einen Wut, dass die Kunst in diese Nischen gepresst wird oder dass sich künstlerisch ausdrücken, bis auf ein paar kleine Bücher, die es aufgrund von wenigen, also Gründen und vielen Gründen dann doch durchschaffen. Aber es gibt so einen Verdrängungsmechanismus des anderen Beschreibens von Wirklichkeit. Und ich glaube, vielleicht muss ich da erst wieder zu diesem Erstleser finden, für den ich schreibe. Ich glaube, dass Peter recht hatte. Man muss irgendwie denken, da drüben ist jemand, der will das wissen. Also nicht eine Menge von Lesern, nicht, sondern irgendwie das Gefühl, es macht Sinn. Im Moment habe ich da ein bisschen eine Sinnkrise, wo der Platz in unserer Gesellschaft für all diese Dinge ist.
Da würde ich nachher hoffentlich nochmal darauf zurückkommen, weil das eine wichtige Frage ist. Vorher würde ich nochmal eine andere Rolle von dir beleuchten, die wir ja auch angeteasert haben, nämlich dass du das Literaturfestival in Heidelberg leitest und da ja vielleicht in der Rolle bist, die dir als junger Autorin begegnet ist. Du hast ja mehrmals gesagt, ich wurde entdeckt. Und die haben also Menschen dazu verholfen, der zu werden, der du jetzt sein kannst. Und siehst du dich jetzt in einer sozusagen ähnlichen Rolle, dass du anderen jungen AutorInnen, du hast vorhin von der neuen Generation, die mit mehr Wut schreibt, zu einem Raum, zu einer Stimme verhelfen kannst, oder was ist deine Mission als Leiterin eines Literaturfestivals in einer akademisch geprägten, mittelgroßen deutschen Stadt?
Mein Mission Statement, mein Fünfjahresplan, meine Karriere, Meilensteine. Ich glaube, das ist so ein bisschen mehr so das Verwachsensein mit dieser Stadt auch. Ich habe eben das Interkulturelle Zentrum aufgebaut und da fing ich ja an, nicht nur jungen Autoren, sondern Menschen, Gruppen, Themen, Künstlerinnen, Räume zu schaffen. Das, was ich ja gerade bemängelt habe, dass wir eine Gesellschaft sind, in der bestimmte Zugänge einfach keine Öffentlichkeit mehr kriegen. Das war auch eine Motivation für mich, in solche gestalterischen Prozesse reinzugehen. Im Sinne von, wenn etwas verdrängt wird, dann musst du ja Teil dessen sein, was diese Verdrängung irgendwie aufhält. Und habe dann im Interkulturellen Zentrum schon versucht, dafür zu sorgen, dass Öffentlichkeiten entstehen für Themen, die sonst in dieser Form nicht öffentlich stattfinden können. Was viele Menschen zusammengebracht hat, was vielen Menschen Erfahrungen ermöglicht hat, wo ich bis heute sehe, wohin es sie bringt. Also ich sehe bis heute Menschen, die in dieser Zeit gelernt haben, die jetzt in anderen Städten Kulturhäuser aufbauen, die jetzt versuchen, Oberbürgermeister zu werden, ganz andere Dinge machen. Aber diese Verdrängung von Räumen kann man ja sozusagen auch nur bedauern, so wie ich es eben gemacht habe. Oder sagen, wenn ich schon dieses Bedauern spüre, habe ich auch Ressourcen, es mit zu verhindern. Und ich glaube, das war beim Interkulturellen Zentrum mein Wunsch. Da ist es gelungen. Und beim Festival angesichts dieser Krisen und Kürzungen, ich habe in Heidelberg jetzt Menschen, die mir vertrauen. Also wenn ich sage, das ist ein Autor, der gehört hinzu oder hört dem zu, dann ich weiß nicht, vielleicht aber eher eine lustvolle Sache als eine Mission. Also ich empfinde schon große Lust, wenn ich dann das Festival, als ich es bekomme, war in so einem kleinen Zelt und auch das war sehr charmant. Aber wir sind jetzt in einer Halle, wo da kommen jetzt manchmal 600 Leute auf eine Lesung. Die Eribon war gerade letztes Jahr da, er kommt zum dritten Mal, weil er es einfach liebt, weil er sagt, du kriegst so viele junge Menschen in so einer großen Stadt auf Lesungen und macht ihm einfach Freude auch, dass wir diese Stadt, 600 Menschen, die strömen ja morgen auch raus, die reden mit anderen. Also ich glaube, die Möglichkeit dann, das Gespräch irgendwie zu prägen durch Bücher, durch Kunst, durch Literatur, finde ich reizvoll, lustvoll. Ich glaube, ich genieße dann einfach so ein bisschen wie Unfolding Art. Also als würde ich mir ein Kunstwerk entpacken, wenn du so kuratierst und du gestaltest die Erlebnisräume für Autorinnen und Autoren und die Menschen, die ihnen gerne zuhören und die Begegnungen, dann ist es für mich wirklich die 4 Tage wie so ein Kunstwerk, dass ich dann, ne, wie so mein Christo, also ich darf jetzt zeigen, das habe ich verpackt, das wird jetzt entpackt und die Menschen geraten dadurch eben in Begegnungen, Erlebnisse, Gespräche, die sie zurück in die Stadt tragen. Für mich, ich erlebe das eher wie so ein Kunstwerk, dass ich sehe mich jetzt auch nicht so im Sinne von des Grand Seigneurs, ich werde alle entdecken. Ich versuche das manchmal eher im Podcast zu sagen, coole Stimme, wie kriegt man die an mehr Leute? Aber beim Festival erlebe ich tatsächlich mehr so, ich designe einen Raum und darf da ein bisschen gucken, welche Farben werden. Es ist für mich eher so ein Kunstwerk, das sich dann entfaltet.
Ich bin ja Architekt von der Ausbildung und wenn ich Raum höre, und das hast du jetzt mehrmals benutzt, geht es ja für mich dann auch wirklich um physische Räume. Und das spielt bei einem Festival ja auch immer eine Rolle. Aber Raum ist natürlich auch eine Metapher für die Möglichkeit, dass man sich begegnet und gemeinsam ist. Und da würde mich interessieren, welche Perspektive du dann auf Raum hast, wenn du von Raum sprichst, ob es dir wirklich ist, du hast auch eben von den Farben gesprochen, ob es dir auch wichtig ist, wie sieht dann da dieser Lesesaal aus, was hat der für eine Materialität oder meinst du das als Metapher?
Ich meine beides. Wir haben ja vorhin ganz kurz, als wir hierher liefen, über die internationale Bauausstellung in Heidelberg geredet. Und als ich das Interkulturelle Zentrum gegründet habe 2012, ging es auch um eine bauliche Verwirklichung. Und ich habe tatsächlich mit den Architekten damals sehr viel darüber geredet, auf Konferenzen, auf Thinktanks, Design Thinking Shops, was weiß ich. Was ist denn dieser Raum? Und damals waren auch viele in der IBA, ich glaube, Ernst Huberli, ne, wo wir gesagt haben, eben auch als Architekten ist der Raum nicht nur die Materialität und nicht nur der Raum, sondern das, was sich abspielt zwischen den Menschen. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, ja, das stimmt, aber andere Themen haben Räume. Also ein Kurpfalzmuseum, das die Geschichte der Kurpfalz repräsentiert, steht mitten in der Stadt und das hat eine Wirkung. Daher ließ ich mich nie ganz ein auf deren Idee, macht doch ganz tolle Projekte mit den Menschen. Und ich sagte, nee, aber die brauchen auch eine Botschaft. Also die Idee dieser diversen Gesellschaft, die gelingt, wo Menschen ihre Ressourcen einbringen, braucht auch eine räumliche Repräsentation. Daher sehe ich das als so Wechselspiel. Deswegen war es mir auch wichtig, dass das Festival die Möglichkeit hat, von 200 auf 600 Menschen zu gehen, auch wenn dann Räume gibt für 80 und 100 und 200. Aber allein in dieser Zeit, die so aufmerksamkeitsgierig ist und so maximalistisch, zu sagen, nee, Literatur kann auch 10 Abende lang 600 Menschen in der Stadt zusammenbringen. Das kann nicht nur der Fußball. Das kann, also dass man sagen kann, insofern ist Raum für mich beides. Die bauliche Repräsentation, weil unsere Gesellschaft voller solcher Symbolbauten ist. Und auf der anderen Seite, wenn diese Symbolbauten aber nicht mit Leben gefüllt sind, sprich Krise der Theater, Krise der Museen, dann bringen sie uns ja in dem Sinn auch nichts. Also für mich ist die Herausforderung, da bin ich vielleicht auch konservativ und traditionell, wie fülle ich diesen Raum als zwischenmenschliche Begegnung, als intellektueller, sinnlicher Austausch mit Menschen, mit dem Baulichen, was es repräsentieren kann und ja, bringe Institutionen und Emotionen irgendwie zusammen so.
Du hast gerade Krisen angesprochen. In einer gewissen Form leben wir vielleicht auch in einer gesellschaftlichen oder zumindest zugespitzten Lage. Du sprichst auch irgendwie oft von diesem Othering-Begriff, also der Markierung von anderen, von dem anderen. Und gleichzeitig haben wir gerade jetzt ja irgendwie dann doch so links, rechts Identitäten, die sich festigen, Festungen, die sich irgendwie vermeintlich aufbauen. Und jetzt hast du beschrieben, du machst zum einen so Sachen wie das Festival, was ja wahnsinnig, ja, ich würde schon sagen, intellektuell ist auf eine gewisse Art und Weise und das natürlich so erlebbar zu machen wie möglich. Und auf der anderen Seite sitzt du bei Lanz, bei Maischberger, sozusagen in diesen kurzatmigen, ja, ich darf das Wort populistisch nicht verwenden, aber halt dann doch irgendwie sehr oberflächlichen, ich glaube oberflächlichen ist der T-Begriff, Formaten. Im Anbetracht der gesellschaftlichen Situation und diesen Festungen, die sich vielleicht aufbauen, ist, und ich, offene Fragen, du hast auch schon gesagt, du weißt vielleicht nicht die Antwort auf alles, aber was sind denn die Wege, um da wieder rauszukommen, um diese Festungen abzubauen? Ist das dein Versuch mit diesen verschiedenen Formaten und auch mit deinem, ich würde sagen, irgendwie Springen zwischen diesen Formaten, zwischen der Tiefe und dem zwischen den Zeilen und dann doch irgendwie dem sehr auf den Punkt bringen? Oder sind es, also ja, wie kommen wir da raus? Was sind die Formate, wo du merkst, das findet gesellschaftlich irgendwie am meisten Dialog, am meisten Aufnahmefähigkeit?
Ja, also das, schwierig. Also die eine Sache ist halt, wo man sich wohlfühlt. Die andere Sache ist für mich, vorhin so gesagt, Mission. Ich würde immer eher sagen, wie versteht man Klasse? Also ich komme aus der Arbeiterklasse und bin jetzt in so einem Bildungsaufstieg in einer ganz anderen Klasse. Und ich würde sagen, ich habe schon ein starkes Klassenbewusstsein. In dem Moment, in dem ich sage, jetzt bin ich aufgestiegen und ich rotiere jetzt nur noch durch die Literaturfestivals und es ist alles nice, habe ich ein sehr angenehmes Leben. Für mich ist aber die, was ich vorhin meinte, diese Informationsgewinn durch den Wechsel von Milieus, der geht ja auf eine Art verloren. Also alles, was ich dann hätte an Übersetzungsleistung, an Wissen, das ich sowohl durch mein Studium, aber auch durch die Lebensrealitäten, die ich aus nächster Nähe kannte und kenne, übersetzen kann, wie verloren. Und ich glaube, das ist ja das, was man heute sagt, alles verliert sich in Blasen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mich nicht aussetze und wir uns nicht aussetzen, richten wir uns da ein. Und eigentlich war ich auch ein Fan von diesem Koexistieren. Ich glaube, dass es der Migrationsthematik lange besser ging, solange das Migrationsthema nicht von irgendwelchen Ministerien und so groß auf die Agenda gesetzt wurde, weil dann das Spielballprinzip der Politik einsetzt. Talkshows. Ich erinnere mich immer an einen brasilianischen Studienfreund von mir, der immer gesagt hat, ihr Deutschen habt immer was gegen die Oberfläche. Ja, immer wollt ihr irgendwie tiefsinnig sein. Ja, nur was gegen die Oberfläche. Aber die Oberfläche ist halt der erste Kontakt. Und jemand, der die Oberfläche nicht schätzt, ist eigentlich oberflächlich. Weil du kannst nichts, also ja. Und deswegen, klar, sind die Talkshows nicht das, also die, da kann ich nicht reden wie hier. Ich finde es aber extrem arrogant, wenn dann Leute sagen, ja, ich gehe dann da nicht hin, das wird meinem intellektuellen Anspruch nicht kennen. Und klar, ich gehe dann auch raus und denke, guck mir nachher die 2 Minuten, die ich so untergebracht an und denke so, Mann, wenn jetzt Leute denken, ich bin so. Na, natürlich ist es auch eine Kränkung, muss man sagen. Ich kann nicht die Themen so ausführen, wie ich gerne würde. Ich habe nicht allen Raum der Welt, aber ich denke, ich erreiche ein Publikum wie mit wahrscheinlich über 10.000 Lesungen nicht. Und wenn ich es da schaffe, in 2 Minuten zumindest eine Gedankentür zu öffnen, dann bin ich da, was in meinem Buch Sanfte Radikalität ganz wichtig ist. Ich schreibe ja am Anfang über Sehen und Identität und genau über diese Verhärtungen, alle sind so und so, dass wir halt nicht so hart und bequem werden in einem Ich, sondern dass wir uns aussetzen, dass wir weiter wachsen, dass wir weiter lernen, dass wir fluide bleiben. Weniger Angst vor uns selbst und weniger Angst vor dem Wandel draußen und vor den anderen, die da kommen und den anderen, der wir selber sind. Und ja, insofern, ich habe im Moment die Möglichkeit und nein, ich würde auch nicht immer sagen, dass irgendwer da reingeht und sagt, ich ignoriere, dass es eine Show ist. Das sind viele Menschen, die sagen, ich hätte eigentlich gerne andere Medienformate in der deutschen Medienlandschaft und ich würde mit diesen Medienformaten gerne auch so viele Menschen erreichen. Aber diese Kultur haben wir nicht entwickelt. Apropos Frankreich, da gibt es das schon durchaus, dass man ein bisschen, also da gab es eine Autorin, die mal Macron die Meinung gegeigt haben soll und ich dachte, wow, ich lese sofort nach und alle deutschen Feuilletons haben sie gefeiert. Dann war das eine Fernsehsendung, in der die Autorin vor dem Präsidenten stand oder was weiß ich mit mir und hat einen 6-seitigen Brief vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, da wäre ich aber auch mega eloquent, wenn ich eine Rede vorbereiten darf, um im deutschen Fernsehen im Primetime vor März 6 Minuten meine Gedanken ungestört vorzulesen. Ne? Also du hast ja eine ganz andere intellektuelle Vorarbeit, die du da leisten darfst. Und ne, also diese Räume haben wir nicht und wir kultivieren diese Art des Sprechens, diese Art der Rhetorik in Deutschland kaum mehr. Wir reden alle wahnsinnig viel, aber wenn ich es vergleiche, was wir rhetorisch in Spanien dargeboten kriegen und Frankreich, das können wir hier nicht im öffentlichen Raum, für die Massen. Bedauere ich auch sehr, aber mich deswegen jetzt ganz zurückzuziehen, wie das viele tun, halte ich für falsch, weil ich denke, wenn ich in einer Diskussion ein Millimeter breit einen Spalt öffne für jemanden, der zu Hause denkt, gibt es da doch noch was anderes, dann war es das schon wert.
Kann ich total verstehen, finde ich auch genau richtig. Und du selber hast ja auch noch einen eigenen öffentlichen Raum mit deinem ARD-Podcast. Jetzt natürlich nicht Primetime-Fernsehen, aber immerhin ARD, auch eine große Reichweite, wo du dir auch mehr Raum nimmst. Und der heißt Freiheit Deluxe. Und ich habe mich da gefragt, klar, Deluxe als Begriff kommt aus einer bestimmten Popkultur, aber ich habe mich gefragt, ist Freiheit heute ein Luxus?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich, also das war wirklich popkulturell gemeint, so im, dass Freiheit unser höchstes Gut ist. Also das war jetzt nicht sozusagen, wir brauchen eine Luxusfreiheit, sondern im Gegenteil, die Freiheit ist der Luxus. Die Freiheit, die wir leben, die wir in diesen Demokratien bewahren sollten, das ist eigentlich unser Premium-Produkt. Und das kommt eigentlich aus einer Filmszene. Ich war beim Studium permanent sehr viele lateinamerikanische Freunde gehabt und dann gibt es einen Film mit Gael García Bernal, wo diese zwei Jungs mit einer Frau immer im Auto fahren. Und meine Freunde haben oft, es war in Lateinamerika, alles, was gut war, Deluxe. Es war so deren normales Wort. Und Gael García Bernal, als sie in so einem geilen Hotel plötzlich ankommen, geht auf den Balkon und kann atmet so durch, so, ne, was für ein Zimmer. Und der andere sagt so, Deluxe. Und dann war für mich, als wir diesen Podcast geplant haben, dieser Moment so einmal atmen und so denken so, geiler Raum, ne, so das Beste, was ich jetzt haben kann. Dann dachte ich so, Freiheit Deluxe, das wäre was über meine persönliche, wie ich auf diesen Deluxe-Begriff kam, als wir konzipiert haben. Und das andere tatsächlich, dass ich die Freiheit, dass ich es in eine verspielte Art fand, zu zeigen, was das für ein Wert ist, obwohl die meisten es so verstehen wie du, als wäre es, vor allem die Gegner, als wäre es ein Luxusprodukt. Wobei man sagen muss, als wir Freiheit Deluxe aus Twitter rausgenommen haben, haben sich sofort die Identitären da drauf gesetzt. Also es war natürlich in dieser Zeit von Corona auch meine Art, Freiheitsdiskurse zu reklamieren und zu sagen, nicht nur dort sind die Freiheitskämpfer.
Apropos Twitter, du hast als Einstiegsritual in dem Podcast ja immer sozusagen, lässt deine Gäste einen Freiheitstweet verfassen. Jetzt sind wir in dem sozusagen in der Deluxe-Position, dass wir dich fragen dürfen, was jetzt sozusagen zu diesem Moment heute dein Freiheitstweet wäre.
Ja, also ich sage eigentlich, sie sollen ein Zitat mitbringen und es ist die Frage, auf die ich am besten vorbereitet sein sollte und die ich dann immer am schlechtesten vorbereite. Es ist ganz schön, dass du fragst, was es heute ist. Das passt ganz gut. So, wenn ich heute mein Freiheitstweet verfassen.
Muss auch ohne Zitat sein vielleicht.
Ja, genau, ohne Zitat.
Ein bisschen abgewandelt.
Ja. Also heute wäre tatsächlich so ein Gefühl von Freiheit wäre diese ganzen Korsetts to shatter them. Also mein Freiheitsgefühl heute, vielleicht weil ich auch jetzt in diesen Debattenräumen bin und merke, wie verkrustet, also es ist gut und wichtig, aber ich merke, wie schwer es uns fällt, rauszutreten, aus dem wir reden. Daher wäre heute mein Lieblingsfreiheitstweet How to shatter the fuck oder wie sowas, ja.
Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir irgendwie die Vorstellung haben, Fantasie wäre was, was jeder hat. Und bei manchen geht's verloren, bei manche pflegen's, manche trainieren's und irgendwie so das Bild, man könnte das trainieren. Bei dir geht's ja auch viel um Hoffnung. Wobei du vorhin gesagt hast, im Moment fehlt dir irgendwie die Kraft oder der Mut, bestimmte Sachen künstlerisch anzugehen. Und ich glaube, genau deshalb würde ich dich zum Abschluss fragen wollen, kann man diesen Mut trainieren? Kann man diese Hoffnung trainieren? Oder wie kann man sie sich aneignen? Gäbe es da was du ZuhörerInnen sagen würdest, die einen ähnlichen Reflex haben und auch sagen, ja, mir fehlt gerade der Mut, gibt ja auch allen Grund, im Moment mutlos zu sein, aber umso mehr Gründe gibt es, dass man ihn halt aufbringen muss. Und gibt es da was du mit geben willst, den Muskel, den du trainierst. Vielleicht ist es auch der Freiheitsmuskel oder der Differenzierungsmuskel, den du zu trainieren wichtig findest.
Auch eine schöne Frage. Also Fantasiemuskel. Fantasie ist für mich ein so ätherisches Wesen, dass ich da gar keinen Muskel sehe. Also da denke ich, die schwirrt da, die ist da. Ich würde umgekehrt sagen, vielleicht in den letzten 10, 12 Jahren sind wir alle sehr stark in Mutmuskel trainieren, diesen Muskel trainieren. Wir haben, glaube ich, durch diese Selbstoptimierungsrhetorik und durch alles optimieren und ich kann alles, wenn ich nur, irgendwie raus aus einem Gefühl von Dinge entstehen, wachsen organisch. In meinem Instagram sind dauernd Gym-Übungen, ne? Und wenn du das nicht trainierst, bist du mit 40 tot. Wenn du das nicht trainierst, hast du mit 50 Löcher in den Knochen. Und ich denke so, ey, meine Mama ist irgendwie 91 geworden und hat irgendwie nie das, irgendwas davon gesehen und war, wenn ich so fit mit 90 da mal meinen Berg hochlaufe im Hinterland, dann wäre ich super happy. Also was ist so passiert, dass wir permanent meinen, wir müssten irgendwas unfassbar trainieren und es stünde uns nicht zur Verfügung. Und wenn wir uns dem Leben hingeben und leben und dynamisch wären, würden unsere Muskeln durch das, was wir tun, ja permanent in Bewegung sein. Klar, wir haben heute Sedentarian Lifestyle. Also ich denke umgekehrt, dass in dem Moment, wo wir vielleicht aufhören, uns nach diesen 10-Punkte-Plänen, die uns die Amerikaner so schön geschenkt haben mit ihren, wer war es, nicht Franklin, aber ne, wir stehen um 5 auf und dann machen wir das. Und in der Summe, wenn du das 3 Jahre lang machst, die Gewohnheit wird das Ergebnis haben, dass du nachher ganz viele tolle Dinge kreiert hast und du hast es nicht bemerkt, denn das macht, also ich kann das alles nicht mehr so richtig hören und ich denke, dass es umgekehrt ist. Ich habe von Galeano, diesem lateinamerikanischen Schriftsteller, neulich ein Interview gesehen, da hat er gesagt, ich glaube an gar keine menschlichen Kontakte, Bewegungen, Diskussionen über Gesellschaft, wo wir uns nicht erlauben, von der Hoffnungslosigkeit, von der Angst und von der Müdigkeit zu erzählen. Sondern wenn wir uns beklatschen und immer sagen müssen, wie toll wir sind, wohin wir es schaffen, weil wir uns eigentlich das Menschliche nehmen, also im Versuch, für die Menschen was besser zu machen, drillen wir die Menschen zu irgendeinem Supermenschen und verlieren die Möglichkeit, uns zu verbinden. Weil wann verbinden wir uns am stärksten, wenn wir uns bewusst sind, wie fragil wir sind in diesem ganzen Ding. Ja, wir sind klug, wir sind körperlich, ich gehe raus, Auto fährt über mich, ich bin weg. Also dieser Körper muss ja leben in diesem ständigen Gefühl von eigentlich bin ich nichts. Und wir haben 1000 Strategien, das zu übertünchen. Das heißt, im Moment wäre mein Weg, ich bin so viel am Unlearning. Also how do I stop thinking I have to train a muscle? Why don't I believe it's just there? Also ich rede dann sofort Englisch, weil ich so viel von dem Zeug dann auf Englisch natürlich auch konsumiert habe. Und es ist für mich das, was Slavoj Žižek auch immer so ein bisschen dieses, es gibt kein nichts in unserer Kultur, was uns nicht von Selbstoptimierung, Verbesserung, Funktionieren im kapitalistischen System erzählt und genauso inzwischen Fantasie, Kreativität, demokratische Bewegungen und wir denken, wir können durch zig Systeme das alles aufbauen, kontrollieren, retten und ich glaube, das führt am Ende in diese Erschöpfung und in diese Müdigkeit, in der sich gerade ganz viele befinden und ich wünsche mir gerade zu vertrauen, dass wir irgendwie auch uns aus uns heraus die Dinge eine Qualität, Stärke, Kraft haben, dass dieser Muskel, welcher auch immer, welches Nomen auch immer, Freiheit, Muskel, Fantasiemuskel, dass die da sind, dass die uns gehen, fliegen, rennen lassen, whatever.
Wow. Also Vertrauen und Hingabe statt Training finde ich auch eine super Empfehlung.
Liebe Jagoda, wir haben sehr viel gelernt oder auch unlearned. lieben Dank, dass du da warst.
Lieben Dank, dass ihr da wart und danke für euren Raum.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.